Wir befinden uns aktuell in einer sehr intensiven Predigtserie mit dem Titel Alive. Die Frage ist, was bedeutet Alive? Alive, wir neigen dazu, momentan alles in Englisch und in anderen Sprachen auszudrücken. Dabei ist auch in Deutsch sehr gut möglich zu sagen, was wir meinen. Es geht darum, am Leben zu sein, lebendig zu sein. Und als Naturwissenschaftler ist die Frage immer ganz spannend, wie ist denn überhaupt Leben definiert? Was bedeutet es überhaupt, am Leben zu sein? Es gibt ganz, ganz viele Naturwissenschaften, die dieses Thema beleuchten, wie Leben definiert ist, wie lebendig sein definiert ist. Und auch die Theologie beschäftigt sich mit dem Thema lebendig sein. Aber ich fange mit einer ganz einfachen Definition an. Und da geht es darum, was bedeutet lebendig sein aus der Sicht der Biologie? Wir werden diese Definition später noch gut verwenden können, weil sie uns in ganz, ganz vielen Bereichen hilft, zu verstehen, ob wir lebendig sind oder nicht. Das heißt, Leben ist erstmal definiert durch eine eigenständige Existenz. Und zwar hat diese Existenz die Fähigkeit, von der Umwelt abzugrenzen. Aber sie hat auch die Fähigkeit, mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Und sie kann differenziert handeln. Sie kann Entscheidungen treffen. Aber es kann nicht aus sich selbst entstehen. Das sind so die wichtigsten Definitionen, die wir brauchen, um zu erkennen, was Leben ist. Wenn eine dieser Eigenschaften wegfällt oder wegfallen würde, ist es kein Leben mehr. Zum Beispiel, wenn ich jetzt, was ich nicht hoffe, aber tot umfallen würde, dann bin ich chemisch gesehen immer noch, habe ich immer noch dieselben chemischen Bausteine. Bin aber nicht mehr am Leben, weil ich nicht mehr handeln kann. Das heißt, Leben ist ein ganz komplexes Geschehen und braucht verschiedene Qualitäten. Jetzt kommt die Psychologie und sagt, na gut, das ist ein bisschen arg langweilig, weil das kann ja, ein Bakterium kann das ja auch machen. Bakterium ist ja auch Leben. Das heißt, es kann sich durch seine Zellwand von der Umwelt abgrenzen, kann durch ein paar Ionenkanäle mit der Umwelt in Kontakt treten, kann sich vielleicht fortbewegen oder schwimmen und kann sich vermehren. Aber das ist ja nicht die Art von Leben, von der wir reden, wenn wir von Menschsein reden. Weil das ist ja dann nur Vegetieren. Das heißt, es muss noch eine tiefere Qualität geben und die Psychologie hat sich Gedanken gemacht und hat interessanterweise fast genau dieselbe Definition von Leben gefunden wie die Biologie, nur sie hat es um einen Begriff erweitert, und zwar den Begriff der Identität. Und wie definiert die Psychologie Identität? Identität ist das Bewusstsein der eigenständigen Existenz. Das bedeutet, ich existiere nicht nur eigenständig wie ein Bakterium, sondern ich habe sogar die Fähigkeit zu erkennen, dass ich eigenständig bin. Für manche ist das gar nicht so ganz einfach. Manche können ja schlecht Nein sagen. Großer Themenkomplex. Man muss sich aber abgrenzen können. Für die eigene Identität super wichtig. Manche lachen, also es ist aber ein ganz ernstes Thema. Wird heute nicht der Hauptschwerpunkt sein, aber sich abgrenzen können von anderen Menschen ist extrem wichtig für die eigene Identität. Man muss auch mit anderen in Kontakt treten können. Menschen sind beziehungsorientierte Wesen. Man kommt ganz, ganz schlecht alleine zurecht. Und die Frage ist, was ist meine Identität? Eine super spannende Frage. Als ich als junger Mensch in die Gemeinde gekommen bin, war es ganz interessant. Ich habe ja einen eigenen Namen. Also Allein die Namensgebung ist ja schon spannend. Also wenn ich mich vorstelle, dann weiß schon mal, hat schon mal jemand eine Ahnung so grob, wer es sein könnte. Früher war es einfach, da kann man noch am Namen erkennen, ob es Junge oder Mädchen ist. Aber das ist ja schon mal ganz wichtig, mit wer ist mein Gegenüber? Und ich hatte einen eigenen Namen, als ich hieß schon früher Hans-Georg, hatten sich meine Eltern so ausgesucht. In der Schule, damit man mich besser zuordnen konnte, ist das Ganze natürlich nach Nachnamen gegangen. Dann hieß es in meinem Fall halt der Nachname Topf. Als ich dann in die Gemeinde gekommen bin und Wiebke kennengelernt habe, war ich dann lange Zeit nur der Freund von der Wiebke. Und ihr merkt schon, also es ist ganz, ganz schwierig herauszufinden, in welche Schublade packe ich denn gerade jemanden? Und auch in welche Schublade packe ich mich? Neulich ist im Krankenhaus was ganz Erstaunliches passiert. Da ist jemand an meinem Zimmer vorbeigekommen, wo mein Namensschild und mein Titel und alles dort steht. Und dann ist die Patientenmama da vorbeigelaufen und sagt, ah, top, witzig. Ist das der Papa vom Josia? Denke ich mir interessant. Also, ja, auch. Aber ihr merkt schon, es sind so verschiedene Kategorien, da will ich gar nicht so reingepackt werden, weil ich habe irgendwie einen eigenen Namen und ich möchte mich auch abgrenzen. Also ich finde meine Frau toll und ich finde Josia toll. Und es ist auch toll, wenn man mich mit ihnen in Verbindung bringt, aber es ist zu wenig. Also das reicht nicht für eine eigenständige Existenz. Das reicht nicht, um eigenständig Sinn zu haben und eigenständig am Leben zu sein. Also der Papa oder der Sohn oder die Schwester oder der Freund von irgendjemandem zu sein, ist toll. Aber es reicht nicht. Und deswegen stellt sich die ganz entscheidende Frage, also Freund von der Wiebke ist toll, aber nicht genug. Papa vom Josia ist toll, aber nicht genug. Gottesdienstbesucher im CZ Amberg ist toll, aber nicht genug. Die entscheidende Frage, die sich für uns alle stellt, ist, wer bin ich? Also die Frage stelle ich mir, wer bin ich? Und ich lade euch ein, dass jeder von euch sich dieselbe Frage stellt, sagt, wer bin ich? Die Frage ist aber an sich schon ganz fies gestellt. Weil das große Problem ist, ich kann gar nicht sagen, wer ich bin. Weil ich mich ja selber durch meine eigene Brille sehe. Oder wenn ich mich im Spiegel anschaue, sehe ich nur ein Spiegelbild von mir. Das heißt, eigentlich kann ich die Frage, wer ich bin, aus mir selber heraus gar nicht beantworten. Deswegen sagt auch die Psychologie, Identität kann nicht aus mir herauskommen. Sie kann nicht eigenständig entstehen. Identität braucht Hilfe, sonst kann sie nicht entstehen. Die Frage, die ich dir stellen würde, ist, wer bist du? Und die einfachen Antworten, die wir geben, wenn mir jemand begegnet und sagt, wer bist denn du? Ja, dann fange ich, je nachdem, in welchem Kontext ich bin, mit meinem Vornamen an. Und sage, hi, ich bin Hans-Georg. Aber das hat null Inhalt. Das ist halt ein Vorname. Dann sage ich vielleicht noch meinen Nachnamen. Hat vielleicht ein bisschen mehr Inhalt, weil dann weiß man schon mal vielleicht, aus welchem Kulturkreis ich komme. Wenn man mich dabei sieht, weil man mir live gegenübersteht, sieht man vielleicht die Hautfarbe. Am Telefon hört man vielleicht an der Stimme, welches Geschlecht ich bin. Danach geht die Frage weiter, ja okay, gut, jetzt, ich kenne deinen Namen, ich kenne deinen Vornamen. Dann ist die nächste Frage meistens, welche Funktion habe ich denn? Auch da ist es natürlich wieder sehr kontextabhängig. Vielleicht habe ich noch einen Titel, den ich irgendwie benennen könnte. Aber die entscheidende Frage ist natürlich, was sagt der Titel über mich aus? Also über meinen Charakter definitiv nichts. Vielleicht über meinen Fleiß. Aber es sagt nichts darüber aus, wer ich bin und was ich für ein Mensch bin. Manche erinnern sich vielleicht noch an die Sparkassenwerbung, wo es dann heißt, wer bist du? Und dann fängt er mit seinen Karteikarten an und sagt, mein Haus, mein Auto. Ja, aber was sagt das aus? Natürlich kann man vielleicht vom Autochip auf den Charakter von einem Menschen schließen, aber sehr frei höchstens. Das heißt, die spannende Frage, wer bist du, kann ich eigentlich auch nicht durch das, was ich tue und mache und was ich kann, definieren. Jetzt habe ich vielleicht noch die Möglichkeit, dass ich ein paar Freunde benennen könnte und sage, okay, ich habe jemanden, der sagt was Tolles über mich. Also das ist so eine Art Arbeitszeugnis, wenn ich es von einem Arbeitskontext habe. Oder eine Referenzperson, wo ich sage, okay, den finden alle toll. Wenn ich jetzt schaffen könnte, dass der mich toll findet und das über mich auch sagt, dann habe ich da vielleicht eine qualitative Identität. Aber all diese Dinge haben ein Riesenproblem. Und zwar fühlen sie mich dahin, dass ich einerseits eine Fassade aufbaue und auf der anderen Seite in ein Hamsterrad der Leistung komme. Weil das Problem ist, wenn meine Identität meine Arbeit ist, habe ich das Problem, wenn die Arbeit weg ist, habe ich ja keine Identität mehr. Wenn mein Wohlstand, den ich aufgebaut habe, meine Identität ist, dann habe ich ja, wenn mein Wohlstand weg ist, keine Identität mehr. Im Rahmen der Wirtschaftskrise kann das allen möglichen Menschen passieren. Aber es kann ja nicht sein, dass bloß weil das Geld entwertet wird, wir alle unsere Identität verlieren. In dem Film haben wir vorhin gesehen, dass die Menschen auch älter werden. Vielleicht verliere ich mein Aussehen. Aber ich hoffe, niemand verliert seine Identität, weil er nicht mehr so aussieht wie mit 25. Und die spannende Frage ist, wenn die Identität nicht von innen heraus kommt, sondern von außen Hilfe erforderlich ist, dann stellt sich die Frage, von wem bekommst du diese Hilfe? Wer bist du? Wenn man lang genug auf diese Frage hört, kann die ganz schön nagend sein. Wer bin ich? Was macht mich aus? Was antworte ich, wenn mich jemand fragt, wer bist du? Muss ich angeben? Muss ich was vorgeben? Bin ich schon verletzt, weil mich überhaupt jemand was fragt, wer bist du? Die Frage kann an sich schon sehr verletzend sein, wer bist du überhaupt? Sehr negativ belegt, wenn ich dieses überhaupt hinterher stelle. Wer bist du? Und das Interessante ist, dass sich Jesus diese Frage auch stellen musste. Wer ist er? Wer ist er überhaupt? Wer ist der Mann? Und es ist ganz interessant, dass wir im Neuen Testament ganz oft lesen können, wenn Menschen aufgeschrieben haben, was hat Jesus erlebt, haben wir mit ihm erlebt, war ganz oft die Frage, die gestellt wurde, wer ist er denn überhaupt? Ja, ist der Zimmermannssohn. Er kommt aus Bethlehem. Er ist Jude. Also alles Dinge, die ihn sicherlich auch beschreiben. Aber die entscheidende Frage ist, wer ist Jesus? Wer ist er? Und eine Situation, die sehr, sehr beeindruckend war, als Jesus mit seinen Jüngern mit dem Boot unterwegs war und auch da ist wieder diese Frage aufgekommen, wer ist denn er? In dem Zusammenhang war es aber eine sehr erstaunte Frage, weil die Frage war, Wer ist er, dass er dem Wind gebietet und dem Wasser und sie ihm gehorsam sind? Das heißt, Jesus war in der Lage, etwas Außergewöhnliches zu tun, was vorher noch nie jemand gesehen hat. Und die Frage ist, als was und als wer konnte er diese ungewöhnliche Tat vollbringen? Aus welcher Quelle hat Jesus diese Autorität bekommen, dass ihm Wind und Wasser gehorchen mussten? Und das ist die Frage auch in unserem Leben. Woher kommt denn die Energie, dass wir bestimmte Dinge umsetzen können und bestimmte Dinge tun können, weil wir in uns wissen, dass das das Richtige ist? Weil wir aus uns und unserer Identität heraus handeln. Mein Vater hat einen Spruch gehabt, der hat gesagt, die Katze frisst Mäuse, ich mag sie nicht. Natürlich könnte ich vielleicht Mäuse fangen. Vielleicht bin ich intelligent genug und kreativ genug und das ist mir ich bin in der Lage, Mäuse zu fangen, aber es ist nicht, wer ich bin. Vielleicht könnte ich sie in der größten Not sogar essen, aber das ist nicht, was ich bin. Und vor einer Maus ist es viel einfacher, in meiner Gegenwart zu leben, als vielleicht in der Gegenwart von einer Katze. Aber für eine Katze ist es natürlich, die braucht sich nicht anstrengen, eine Maus zu fangen. Weil sie eine Katze ist und ihre Identität ist, Katze zu sein, und dann ist es, fließt aus ihrer Identität das, was sie tut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wissen, wer wir sind. Wenn wir nur Dinge tun, weil wir sie tun müssen, wird es nicht gelingen. Es ist ein übler Zwang, wenn wir uns von Dingen zurückhalten wollen, die wir so gerne tun, weil wir sie gerne tun wollen. Wie ist ein Sportler definiert? Ein Sportler ist definiert, dass er gerne Sport macht. Ein Tänzer tanzt gerne und ein Dieb stiehlt gerne. Also, das ist die Identität. Und die spannende Frage ist, was macht Jesus? Jesus vollbringt gerne Wunder, weil er sich seiner übernatürlichen Identität bewusst ist. Und deswegen ist es so wichtig, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann darf es kein Kraftakt sein. Es ist super anstrengend, sich gut zu verhalten. Wenn es nicht unsere Identität ist. Und das ganz Interessante ist, Jesus hat seinen Dienst angefangen und er hat einen klaren Auftrag und alles war geplant. Aber trotzdem war es ganz, ganz wichtig, dass Jesus nicht irgendwie einen Auftrag hat, den er nicht tun will, und dass er einen Auftrag hat aus einer Position heraus, wo er überhaupt in kompletter Verunsicherung schon losläuft. Und deswegen ist es ganz, ganz spannend, was am Anfang des Dienstes von Jesus passiert ist. Und am Anfang des Dienstes, bevor Jesus überhaupt irgendetwas getan hat, bevor überhaupt jemand wusste, wer er ist. Seine Eltern waren ein bisschen verwirrt, wie er sich verhalten hat, aber sonst war überhaupt niemandem klar, wer Jesus ist. Er hat kein Wunder vollbracht. Er hat keine Predigt gehalten. Er war einfach nur er selbst. Und dann kommt er an den Jordan und lässt sich taufen, weil das alle Menschen gemacht haben, weil sie gesagt haben, ja, wenn wir möchten, dass wir in eine Beziehung zu Jesus Christus, als wenn Jesus Christus in eine Beziehung zum Vater kommen möchte, dann möchte er einfach das tun, was gerade dran ist. Und dann lässt er sich taufen. Und dann passiert etwas Unfassbares und dann öffnet sich der Himmel. Und er hört eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Die Frage ist, warum? Er hat noch nichts getan. hat noch keinen Kranken geheilt, noch niemand von den Toten auferweckt, keinen Aussätzigen berührt, keine Predigt gehalten, nicht den Tempel gereinigt. Nichts. Keine Vorbedingung. Aber es war die Stimme von außen, die er in seinem Leben gebraucht hat. Es war die Bestätigung von außen, die er gebraucht hat. Die in seinem Inneren seine Identität geformt hat. Ich bin der Sohn des himmlischen Vaters. Ich bin der Sohn des lebendigen Gottes. Ich bin geliebt. Punkt. Keine Bedingung. Der Vater hat Wohlgefallen an mir, weil er es will. Und aus diesem Wissen heraus, wer er war, wo er herkommt, warum er da war, was sein Auftrag war, war es natürlich, die Dinge zu tun, die er getan hat. Wenn du angefüllt bist mit Liebe bis oben hin, ist es normal, dass du überläufst mit Liebe. Wenn du das ganze Leben lang hörst, du bist nichts wert. Du kannst nichts. Du bist ein Versager. Wie soll dein Leben aussehen? Wie sollst du dich verhalten? Wie ein Sieger? Unwahrscheinlich. Und Jesus hat zu Beginn seines Dienstes das volle Paket der Bestätigung bekommen. Mehr geht nicht. Und genau so ist der Plan, den Gott für unser Leben hat. Bevor wir versuchen, aus eigener Kraft uns gut zu verhalten, bevor wir versuchen, aus eigener Kraft richtige Dinge zu tun, bevor wir so tun, als könnten wir irgendeinen Beitrag dazu leisten, Christen zu sein, ist es wichtig, dass wir überhaupt einmal hören, wer wir sind. Wir sind dazu berufen, Jesus nachzufolgen. Und er stellt uns die Kraft dazu zur Verfügung, wenn wir wissen, wer wir sind. Leider haben wir ganz, ganz viele falsche Stimmen in unserem Leben gehört und ganz, ganz viele falsche Stimmen haben uns dadurch eine falsche Identität gegeben. Und dadurch haben wir ganz, ganz viele Dinge falsch gemacht in unserem Leben. Niemand wacht in der Früh auf und sagt, Mensch, heute mache ich mal alles falsch. Und trotzdem passiert's. Aber es liegt daran, dass wir oft gar nicht wissen, wer wir sind. Es liegt daran, dass wir oft gar nicht wissen, was richtig und falsch ist. Und damit wir das Richtige tun können, müssen wir erstmal wissen, dass wir richtig sind. Und Jesus wusste im tiefsten seines Seins, ich bin richtig. Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ohne Zweifel, ohne Nachfragen, ohne Bedingungen. Egal was du tust, du bleibst mein Sohn. Egal was du tust, ich habe an dir wohlgefallen. Egal wie du dich entscheidest, bleibe ich dein Vater. Und als es dann auf die Kreuzigung zuging und Jesus gesagt hat, ach, das ist nicht mein Weg. Wenn dieser Krug an mir vorübergehen könnte, wäre es eine gute Sache. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Hat Gott ihn nochmal bestätigt und gesagt, kein Problem. Ich weiß, womit du kämpfst. Aber er macht es vor den Jüngern auf dem Berg der Verklärung, sagt er nochmal, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Das ist die Identität, da ist nichts zu rütteln, da gibt's kein Vertun. Das ist seine Identität. Und aus dieser Identität heraus wird er das Richtige tun. Aus dieser Identität wird er die Kraft schöpfen, sein Ziel zu erreichen. Aus dieser Identität heraus kommen wir mit der Menschheit ans Ziel. Und deshalb geht an jeden von uns die Einladung, dass wir uns dieser Frage stellen. Nicht, was kann ich und was tue ich, sondern wer bin ich? Wer bist du? Und Identität ist keine reine Information, sondern die Entwicklung von Identität ist eine Transformation. Indem ich auf die richtigen Stimmen in meinem Leben höre. Identität ist kein Projekt, das wir persönlich vollenden können, sondern Identität ist eine Stimme, die wir hören und ein Geschenk, das wir empfangen. Und die entscheidende Frage ist, wessen Stimme hören wir? Auf wessen Stimme hören wir? In unserer Welt gibt es so viele Stimmen. Und ganz viele dieser Stimmen wirken tagtäglich auf uns ein. Menschen in unserem Umfeld, die Nachrichten, TikTok, Instagram, wie diese Stimmen alle heißen. Du musst, du sollst, du kannst, du darfst, du bist. Aber es gibt eine leise Stimme, auf die wir auch hören können. Eine Stimme, die jeden Tag zu uns sprechen möchte. Eine Stimme, die jeden Tag mich und dich persönlich meint. Es ist die Stimme Gottes des Vaters, der zu dir sprechen möchte und sagen möchte, ich möchte dir Autorität verleihen, zu sein, lebendig zu sein, am Leben zu sein, das Richtige zu tun und es kraftvoll zu tun. Wenn die Bibel über dich schreibt, dann ist es keine reine Informationsvermittlung, sondern es geht eben genau um diese Transformation. Und oft fällt es uns so schwer zu verstehen, dass die Bibel mit verschiedenen Texten mich meint, weil wir so gewohnt sind, Dinge wie ein Lehrbuch zu lesen. Wenn wir Johannes 3,16 lesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dann steht da eigentlich, so sehr hat Gott dich geliebt. Und der Vater würde sagen, ich liebe dich. Wenn Jesus sagt, ich mache alles neu, dann meint er nicht, er macht alles neu, sondern er meint dich. Er macht dich neu. Und ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, dass ihr vor dem letzten Lied schon aufsteht, und ich habe ein paar Verse genommen, wie ihr sie alle kennt. Johannes 3,16. Ich habe dich geliebt. 1. Johannes 4. Ich liebe dich. Und habe sie umgeformt als Botschaft des Vaters an dich. Dass ihr sie nicht abstrakt und anonym lesen müsst, diese Texte, sondern dass ihr sie hört als Botschaft an euch persönlich. Und auch wenn es meine schwache Stimme ist, lade ich den Heiligen Geist ein, dass er zu dir persönlich spricht. Dass du weißt, du bist gemeint. Denn das ist, was über dich geschrieben steht. Mein liebes Kind, vielleicht kennst du mich nicht, aber ich kenne dich. Ich weiß alles über dich. Ich weiß, wann du aufstehst und ich weiß, wann du schläfst. Mir sind alle deine Wege bekannt und ich habe sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt. Ich kannte dich schon, bevor du geboren wurdest, und ich habe dich gewählt. Du bist kein Fehler, sondern du bist wunderbar gemacht. Ich bin nicht ärgerlich mit dir, sondern ich liebe dich. Ich habe Pläne für dich und vor dir liegt deine Zukunft voller Hoffnung. Manchmal singe ich sogar Lieder der Freude über dich. Und ich werde nicht aufhören, dir Gutes zu tun. Denn du bist wertvoll in meinen Augen. Ich kann mehr für dich tun, als du dir vorstellen kannst. Und wenn du ein gebrochenes Herz hast, bin ich nah bei dir. Nichts kann dich jemals trennen von meiner Liebe, weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes. Denn du bist ein neuer Mensch. Geh hin und lebe. Dein liebender Vater, der allmächtige Gott.